Demokratie Online am 12. Januar des Jahres 2013 und dies ist eine Sondersendung zu den vergangenen und noch folgenden Wir haben es satt Protesten für eine andere Agrarpolitik, die kleinbäuerliche, umweltbewusste Landwirtschaft mit globaler Verantwortung fördert. Produktion der Sendung und am Mikrofon wie immer Silvia Schmidt. Zwischen den Bauernorganisationen Deutscher Bauernverband und der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die auch international mit der Via Campesina verbunden ist, haben sich Gräben aufgetan. Auf der anderen Seite sind bei allen Wir haben es satt Protesten sowohl konventionell als auch ökologisch produzierende Bauern und Bäuerinnen einvernehmlich dabei. Als Felix zu Löwenstein, selbst Ökolandwirt, September 2012 sein Buch Food Crash in Hannover zur Diskussion stellte, waren auf dem Podium alle Parteien von links bis liberal und konservativ vertreten. Das zeigt, dass das Thema Ernährung tatsächlich alle angeht. Keiner der Diskutanten sagte so etwas wie Agrarindustrie ist alternativlos. Nicht alle agrarpolitischen Sprecher und Sprecherinnen der Parteien brachten auch landwirtschaftliches Wissen oder Kenntnisse im Natur- und Umweltschutz mit. Bei Gero Hocker, FDP, Andrea Schröder-Ehlers, SPD oder Marianne König von der Linken war kaum ein entsprechender Hintergrund erkennbar, anders Clemens Große-Macke von der CDU, der selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb von konventionell auf Bio umgestellt hat. So wie Felix zu Löwenstein auch. Es folgte dann am 10. November letzten Jahres die erste Wir haben es satt Demonstration in Hannover. Eine weitere Protestveranstaltung unter gleichem Motto am 8. Januar vor dem Landtag, 19. Januar geht's in Berlin weiter. In dieser Sendung von Demokratie Online stehen die Zustände, die Anlass zu Protesten geben, dem gegenüber, was möglich ist. Wer sich mit Bauern und Bäuerinnen, Erhaltungszüchtern, Imkern, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterhält, erfährt viel darüber, wie Hunger abgeschafft und biologische Vielfalt erhalten werden kann, wie dem Klimawandel gleichzeitig beizukommen ist und warum eine auf Chemie und Monokulturen angewiesene Landwirtschaft ersetzt werden muss. Die Fernsehjournalistin Marie-Monique Robin war weltweit unterwegs, Antworten zu finden, wie Landwirtschaft ohne chemische Pflanzenschutzmittel geht, nachdem sie in »Unser täglich Gift« die Folgen der sogenannten Grünen Revolution der industriellen Landwirtschaft aufgezeigt hat. Ihr neuer Dokumentarfilm »Die Zukunft pflanzen – Wie können wir die Welt ernähren?« stellt solche Antworten vor. Diese werden nicht alter naiv oder mit taktischer PR vorgebracht, sondern von Fachleuten, von Bauern und Bäuerinnen mit Argumenten. Erinnern wir uns auch daran, dass Agrargentechnikkonzerne von ihren Produkten sagen lassen, dass diese im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft seien. Das können sie jedoch gar nicht sein, weil genveränderte Pflanzen stets mit bodenauslaugenden Monokulturen und Agrochemie daherkommen. Die Agrochemie wiederum fördert das Sterben der Insekten, ohne die es für viele Nutzpflanzen keine Bestäubung gäbe. Die Gifte schädigen Umwelt, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und auf indirektem Weg auch alle, die die so erzeugten Produkte essen. Hinzu kommt bei der Agrargentechnik auch noch die aggressive Wahrnehmung des Patentschutzes und das Verbot, das Saatgut nachzubauen. Nachbau ist jedoch nötig, wenn eine Sorte überhaupt an Standortbedingungen angepasst werden soll. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Irreführende Werbung ist ein weiteres Verbraucherthema, über das sich später nochmal zu sprechen lohnt. Doch zunächst mal folgt hier ein Überblick der Proteste vom November. Da waren rund 40 Trecker und 2000 Menschen unterwegs, was leider nicht dazu geführt hat, dass die Medien mit größerer Reichweite anfingen, landwirtschaftliches Fachwissen zu vermitteln, das die Proteste auch erklärt. So berichtete der NDR beispielsweise in einem relativ kurzen Abriss von den Forderungen des Bündnisses, vom Aufgeben bäuerlicher Betriebe in Niedersachsen und von Uneinigkeiten zwischen dem Bündnis und dem Niedersächsischen Landesbauernverband. Das Bündnis würde mit Halbwahrheiten arbeiten, zitierte der NDR. Es ginge bei wirtschaftlichem Erfolg nicht allein um die Größe eines Betriebes. Kleine Betriebe würden unter immer neuen Auflagen leiden und diese kämen nicht aus Hannover, sondern von der Europäischen Union. Im letzten Jahr hat es auch den Good Food March gegeben für eine andere Agrarpolitik und dieser endete in Brüssel.
Ja, moin, Martin Modeste ist mein Name vom Bundesverband Deutscher Milchviehhaltung. Und wir haben es satt, uns teilen zu lassen. Wir haben es satt, uns gegeneinander aufzuhetzen, damit man fein, wunderbar die Landwirtschaft abschaffen und die Ernährungsindustrie auf dem Lande einführen kann. Deswegen zeigen wir hier, dass das, was man uns sagt, was nicht geht, dass BUND, Milchbauern, der NABU, dass der normale Verbraucher zusammen das gleiche Ziel hat. Denn wir haben erkannt, dass Nahrungsmittel von der Industrie produziert werden, Lebensmittel aber von den Bauern für die Verbraucher.
Auch wir von Greenpeace Hannover unterstützen das Anliegen dieser Demonstration. Niedersachsen wird ja immer erwähnt, es ist Agrarland Nummer 1. Aber Niedersachsen ist nicht nur Agrarland Nummer 1. Niedersachsen ist auch die Nummer 1, was Umweltzerstörung angeht, was Vernichtung von bäuerlichen Betrieben angeht, was die Verschmutzung von Trinkwasser angeht. Niedersachsen ist neben Sachsen-Anhalt das Bundesland in Deutschland, was am offensivsten und aggressivsten sich für die Agrogentechnik einsetzt. Der frühere Ministerpräsident des Landes, auch CDU, hatte mal gesagt, wir wollen wirklich endlich die ideologischen Hürden bei der Agrogentechnik einreißen. Und deshalb hat er ein sogenanntes Schulprojekt entwickelt, was sich Hannover-Gen nennt. Das Problem ist bei der Sache, dass kritische Stimmen dort fast gar nicht vorkommen. Die Leitung liegt größtenteils im Landwirtschaftsministerium dieses Projektes. Wissenschaftlicher Leiter ist ein Professor Jakobsen an der Uni Hannover. Der hat wörtlich gesagt im Interview der Zeit, wir wollen die Jugend immunisieren gegen diese merkwürdige Propaganda. Und solche Leute leiten dann ein Schulprojekt im Auftrag der niedersächsischen Landesregierung. Das ist unglaublich und das wollen wir ändern. Weil sie das massiv ausbauen wollen, droht uns nach der Landtagswahl ein Niedersachsen-Gen-Projekt. Dafür werden 13 Millionen veranschlagt, um an 50 Schulen in ganz Niedersachsen dieses Projekt durchzudrücken, wo es darum geht, mehr Akzeptanz, wörtliches Zitat auf der früheren Homepage von Hannover Gen von 2008. Wir sind nicht gegen Bildung, wir sind nicht gegen Wissenschaft, im Gegenteil, wir sind für mehr Wissenschaft. Es gibt 400 alte Maissorten, wir brauchen keine KWS, die zusammen mit Monsanto einen gentechnischen, trockenresistenten Mais entwickelt. Den gibt es längst in Mexiko. Problem ist nur, den gibt es kostenlos. Und damit verdienen Monsanto nichts und damit verdient die KWS nichts. Wir fordern an der Uni, dass endlich ökologischer Landbau dort gelehrt wird und nicht 18 Millionen wie jetzt in die Pflanzengenetik, in den Ausbau reingesteckt wird. Ich grüße euch vom Agrarbündnis Niedersachsen, VVB und dem Landesverband. Das Agrarland Nummer 1 wurde heute schon viel zitiert. Es steht für Agrarindustrie, Massentierhaltung, Verschmutzung von Wasser. Es steht für Monokulturen und für einen niedrigen Anteil am Ökolandbau, niedriger als sonst wo in Deutschland. Hier hat die Landesregierung in Niedersachsen eine besondere Verantwortung. Nicht nur in Niedersachsen, sondern darüber hinaus. Denn die Verantwortung besteht für Menschen, Tiere und Umwelt.
Im letzten Jahr wurden ja schon Forderungen gestellt. Haben sich die Forderungen eigentlich geändert?
Nee, die Forderungen haben sich nicht geändert. Es geht ja darum, dass diese 50 Milliarden, die jetzt von der EU verteilt werden, dass sie mal ein bisschen mehr verteilt werden eben auf die Kleinbauern. Wenige Tausend bekommen ja einen Großteil dieser Subventionen und die kommen ja gar nicht bei den Kleinbauern an.
Ich habe im letzten Jahr auch im Rathaus die Beiträge gehört bei der Veranstaltung Bauer hält Hof. Was wurde denn so im letzten Jahr eigentlich erreicht? Was haben Sie denn für einen Eindruck? Haben Sie denn von den Verbrauchern und Verbraucherinnen irgendwie noch eine Reaktion so bekommen, so innerhalb der letzten Jahre, dass Fragen kommen oder auch Beteiligung?
Ja, ich sag mal, das Grundproblem ist eben, dass die Masse zu passiv ist und eben der Verbraucher bei Aldi und Lidl die billigen Produkte kauft und sich überhaupt keine Gedanken macht, dass er mit dieser Art von Einkaufspolitik halt unterstützt, dass alles so bleibt, wie es ist und dass eben zu wenig die regionalen Märkte gefördert werden.
Was für einen Eindruck haben Sie? Was haben Sie erreicht im letzten Jahr?
Eindeutig ist es, dass das Thema Leguminosenanbau immer stärker in den Blickpunkt rückt, dass wir in der Landwirtschaft verpflichtend Fruchtfolgeregelungen brauchen und die werden auch hoffentlich kommen, sodass Monokulturen nicht mehr möglich sind.
Gibt es da Anzeichen, dass sich die Politik dementsprechend ändert?
Es gibt von der EU-Kommission entsprechende Vorschläge, die natürlich immer stärker versucht werden, von der Agrarindustrielobby zu torpedieren. Aber die Grundforderung ist durch Ciolos, durch den Agrarkommissar, formuliert worden und wir unterstützen das. Wir fordern natürlich noch weitergehende Maßnahmen.
Hannover, wir sind da! Jawohl! Ich finde es toll, dass es euch was wert ist, dafür auf die Straße zu gehen, wie Landwirtschaft in Zukunft aussehen soll und unter welchen Rahmenbedingungen die Bäuerinnen und Bauern unsere Ernährungsgrundlage, nämlich das gute Essen, erzeugen. Es ist das erste Mal, dass so ein breites gesellschaftliches Bündnis von über 50 Verbänden aus konventioneller und ökologischer Landwirtschaft, aus Umwelt, Imker, Tierschutz und Verbraucher und eine Weltorganisation, viele, viele Bürgerinitiativen, Lebensmittelverarbeiter, Großhändler und Saatguterzeuger hier in Hannover zusammenstehen und unter dem Motto »Wir haben es satt«, Bürger und Bauern gemeinsam für eine neue, faire Agrarpolitik in Niedersachsen auf die Straße geht. Stellvertretend für die vielen Bürgerinitiativen in Niedersachsen gegen Megastelle sprechen jetzt zu euch Uschi Helmers, Vorsitzende der Bürgerinitiative aus Wietze, die gegen den Großschlachthof von Rotkötter kämpfen, und Ecki Niemann, Sprecher des niedersächsischen Netzwerkes Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Zurzeit werden dort 200.000 Hühner täglich geschlachtet. Geplant und genehmigt ist eine Kapazität von 400.000 Tieren pro Tag. Warum stehe ich hier? Warum machen wir weiter? Weil unser Ziel richtig war. Weil wir keine weitere Emslandisierung in Niedersachsen wollen und diese auch nicht brauchen. Schlachthöfe bedingen Massentierhaltung. Beides sind Bestandteile der Agrarindustrie. Und nur unter diesen erbärmlichen Haltungsbedingungen kann billiges Fleisch in Massen industriell hergestellt werden. Das ist nicht nachhaltig. Das schadet dem Klima, belastet die Böden, das Trinkwasser, die Luft und letztendlich macht es uns alle krank. Wir haben es einfach satt, dass die Agrarindustrie weiter wächst, die Landwirte hier zum Wachsen oder Weichen zwingt und gleichzeitig den Hunger in der Welt fördert. Die Landesregierung hat dieses Wachstum gefördert. Den Schlachthof in Wietze mit mindestens 6,5 Millionen Euro Steuergeld. Damit Arbeitsplätze entstehen. Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Arbeitnehmer, die dort beschäftigt sind, sind den Politikern dann anschließend scheinbar egal. Aber uns nicht.
Wir wollen keine Tierhaltung, die am Antibiotikatropf hängt. Wir wollen eine flächengebundene, artgerechte Tierhaltung mit heimischen Futtermitteln statt mit Sojaimporten. Wir fordern an dieser Stelle auch den Bauernverband auf, sich endlich für Bauernhöfe einzusetzen und nicht mehr für eine Bauernhöfe zerstörende Agrarpolitik.
Ein ganz wichtiges Anliegen dieses Bündnisses und unser Markenzeichen ist es, dass wir über unsere eigene Hoftür und über den Tellerrand hinausgucken und seit Jahren uns kritisch damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen unser eigenes Konsumverhalten, die Überproduktion von Lebensmitteln, unsere massive Futtermittelimporte und vor allem unsere Agrarpolitik auf die Bauern und Bürger in Afrika, Asien und Lateinamerika haben. Wir freuen uns heute aber ganz besonders, dass hier Bernadette Uotra aus Burkina Faso zu uns spricht. Sie ist Direktorin von INADES Formation. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die in vielen afrikanischen Ländern aktiv ist und die landwirtschaftliche und ländliche Initiativen unterstützen. Und damit wir auch verstehen, was INADES uns gleich zu sagen hat, beziehungsweise Bernadette, freuen wir uns, dass wir auch eine Übersetzerin dabei haben. Sie heißt Nathalie Kunkel-Wehling.
Donc, je viens du Burkina Faso, comme elle vient de le dire. Je travaille pour INADES Formation Burkina, qui est un partenaire de Miséréor.
Ich komme aus Burkina Faso. Wie ja schon gesagt wurde, arbeite ich für INADES Formation. Und INADES Formation ist ein Partner von Miséréor.
Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, je vais d'abord vous dire combien pour cent ils représentent au Burkina. Les producteurs au Burkina représentent à peu près 80% de la population. Ce qui est différent d'ici, vous êtes à peine 3 ou 4% de la population ici, je crois.
Um Ihnen mal eine Vorstellung geben zu können, welches Ausmaß das in meinem Land hat, die Problematik, die ich ansprechen werde, möchte ich sagen, dass in Burkina Faso 80% der Menschen von Landwirtschaft leben. Hier ist das deutlich weniger, vermutlich zwischen 3 und 4%.
L'agriculture pour eux, c'est la source principale, sinon la seule source de revenus. Ça leur sert à se nourrir, se loger, s'habiller, éduquer leurs enfants, se soigner.
Und für all diese Menschen ist die Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle, wenn nicht sogar die einzige Einkommensquelle. Von diesem Geld, was sie mit der Landwirtschaft verdienen, müssen sie sich ernähren, müssen sie ihre Unterkunft bezahlen, müssen sie medizinische Versorgung bezahlen, müssen sie sich einkleiden und das Schulgeld für ihre Kinder bezahlen.
Et ils ne reçoivent pour produire aucun appui financier de leur gouvernement parce que leur gouvernement n'en a pas les moyens, mais aussi parce qu'on l'a interdit à leur gouvernement. Les institutions, les grandes institutions financières l'ont interdit à leur gouvernement.
Dabei erhalten die Bauern dort keinerlei finanzielle Unterstützung von ihrer Regierung. Einmal, weil die Regierung dort die finanziellen Mittel nicht dafür haben und weil es ihnen verboten wurde. Die großen finanziellen Institutionen der Welt haben es ihnen verboten.
Alors les surplus de production qui sont envoyés dans nos pays tuent nos producteurs dans le sud.
Die Importe, die in die Länder des Südens gebracht werden, machen dort die Landwirtschaft kaputt.
Dès que ces produits arrivent, ils concurrencent la production locale. Les producteurs du Sud n'ont même plus accès à leur propre marché au niveau local.
Die Produkte, die importiert werden, machen den Wettbewerb dort so stark oder so schwierig, dass die Bauern vor Ort ihre eigenen Produkte auf den eigenen lokalen Märkten nicht mehr absetzen können.
Je prends un exemple sur le Burkina. Nous dépensons chaque année des milliards de francs pour importer du lait d'Europe et d'ailleurs sous différentes formes, du lait en poudre, du lait liquide, du lait concentré, sucré ou non.
Das Beispiel von Burkina Faso, dort werden jährlich Milliarden Francs ausgegeben, um Milch zu importieren. Milchpulver, flüssige Milch, aber auch Kondensmilch und andere Milchprodukte.
Une infime partie de ce montant-là, réinvesti dans la production de lait local, permettrait à une grande partie des producteurs de lait de vivre décemment.
Wenn nur ein kleiner Teil dieser Milliarden Francs in die eigene heimische Milchproduktion investiert würde, würde das den Bauern vor Ort ermöglichen, wieder von ihrer Produktion leben zu können.
C'est pourquoi ce matin, je voulais juste vous dire qu'il est temps pour tous les agriculteurs du monde de se donner la main pour construire un monde plus juste, pour dire que c'est assez ainsi. Ce commerce non équitable.
Und deswegen bin ich heute hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, dass es Zeit ist, dass alle Bauern der Welt sich die Hand reichen, um für eine gerechtere Welt einzutreten, um zu sagen, dass es reicht, dass wir es satt haben und dass diesem unlauteren Wettbewerb und diesen unfairen Marktbedingungen ein Ende gesetzt werden muss.
Das Gehupe während der Reden waren die Trecker, die sich so langsam auf den Heimweg machten. Es ging noch weiter an dem Tag, nach dem Motto, wir haben es satt. Bauernhöfe statt Agrarfabriken. In der Marktkirche fand noch eine Podiumsdiskussion statt, die weitere Details zur gewerblichen Landwirtschaft hergab. Grundsätzlich werden sich die Forderungen aber kaum ändern. Diskutiert wurde auch über das Zusammengehen mit Verbrauchern und Verbraucherinnen. Dazu sagte Bernadette Ouattara von der INADES Formation Burkina Faso,
eine Frage zur Demonstration von heute Mittag. Waren denn auch Verbraucherschutzorganisationen eingeladen?
Ja. 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 Ja.
C'est eux qui choisissent au final ce qu'ils vont consommer de toute façon. C'est eux au final qui vont faire pencher les choses à gauche ou à droite. Tout à l'heure, dans les commentaires, j'ai entendu que les consommateurs demandaient quelle qualité et tout de suite les industries agroalimentaires ont commencé à développer un label pour répondre à celui-là. Si de notre côté, nous aussi, on veut réussir, il faut qu'on essaie de réagir rapidement à ce que le consommateur veut, mais ensemble avec le consommateur, que lui aussi sorte avec nous pour dire non, ça suffit comme ça, on ne veut plus de ce type de nourriture. Je dis ça pourquoi ? Parce que avec la crise alimentaire au Burkina, en 2008, au Burkina, le riz, qu'on consommait, on consommait plus le riz qui venait de l'extérieur. Pourtant, depuis les années 50, il y a eu des investissements énormes pour promouvoir la production du riz dans le pays. Finalement, tous ces investissements avaient été abandonnés par les producteurs parce qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser leur exploitation de riz.
ils ont reconverti les plaines en plaines de production de légumes, de fruits, et ils ne produisaient plus de riz parce qu'en fait, le riz, au Burkina, le prix était fixé par le riz qui vient de l'extérieur. Donc, il ne fallait pas dépasser un certain montant. Alors, avec la crise en 2008, la crise alimentaire en 2008, tout le monde s'est aperçu qu'en fait, si on ne commence pas à consommer du riz produit au Burkina, ça va nous coûter très très cher. Et c'est là que tout le monde s'y est remis, mais y compris le consommateur, parce que le riz qui venait de l'extérieur pendant la crise était devenu beaucoup plus cher.
Sie sind es letztendlich, die sich im Markt, im Supermarkt entscheiden für ein Produkt. Sie sind es, die sich entweder für rechts oder links entscheiden am Ende. Aus den Kommentaren habe ich entnommen, dass wenn deutlich wird, dass Verbraucher sich für Qualität entscheiden, die Industrie sehr schnell ist mit Reaktionen und dann über Labels nachdenkt etc. Und ich denke, dass wenn wir erfolgreich sein müssen, dann müssen wir genauso schnell reagieren und zwar zusammen mit den Verbrauchern. Wenn Sie sagen, ich möchte etwas nicht mehr oder ich möchte etwas, dann hat das sehr viel Gewicht und deswegen müssen wir da zusammenarbeiten. Während der Nahrungsmittelkrise 2008 war es in Burkina Faso so, dass es ein großes Problem mit dem Reis gab. Es war so, dass vor der Krise der meiste Reis importiert wurde, er kam also von außerhalb, obwohl seit den 50er Jahren in Burkina Faso wahnsinnig viel Geld in die Reisproduktion in Burkina Faso, also im Land selbst, investiert worden war. Aber die Bauern, denen war es nie gelungen, ihren Reis wirklich, also den im Land selbst produzierten Reis gewinnbringend absetzen zu können. Und deswegen haben immer mehr Reisbauern das Reisanbauen aufgegeben und sind zurückgekehrt zu Obst und Gemüse. Der Grund war ganz einfach, der viele importierte Reis hat den Markt dominiert und der Preis für den Reis wurde im Prinzip von dem importierten Reis bestimmt. Und die einheimischen Bauern durften also einen gewissen Produktionspreis einfach nicht überschreiten. Und weil das nicht möglich war, haben sie den Reisanbau aufgegeben und sind zu Obst und Gemüse zurückgekehrt. Während der Krise haben die Menschen in Burkina Faso aber sehr schnell verstanden, dass es durchaus einen Sinn ergibt, den eigens im Land produzierten Reis zu konsumieren. Denn der Reis, der in dieser Zeit von außerhalb kam, der war einfach unglaublich teuer geworden. Und in dieser Zeit haben die Einheimischen wieder angefangen, den eigenen Reis aus Burkina Faso zu kaufen und zu essen.
L'expérience a montré que quand ils savent qu'est-ce que c'est, ils font le bon choix, même si ça coûte. Même dans nos pays, ça marche comme ça aussi. C'est des petites expériences, c'est vrai, mais ça commence petit et puis ça grandit par la suite.
Und die Erfahrung zeigt auch, dass sie meistens, wenn sie informiert sind, auch wenn es etwas teurer ist, das bessere Produkt kaufen. Das ist vielleicht nur eine Erfahrung in kleinem Rahmen, die ich hier schildern kann, aber erfahrungsgemäß können kleine Dinge ja ganz große Ausmaße gewinnen.
Und hier noch zwei Stellungnahmen von der ABL und dem niedersächsischen Landesnetzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken.
Aus meiner Sicht brauchen wir nicht nur eine Energiewende, sondern wir brauchen auch eine Ernährungswende. Und in Bezug auf den Boden hängt das beides sehr eng miteinander zusammen. Für mich stellt es sich so dar, dass der Kampf gegen Biogasanlagen oft ein Kampf gegen Maismonokulturen ist und nicht gegen Biogas an sich. Denn ein Großteil des Maises wird angebaut, weil er hervorragend an der internationalen Börse bezahlt wird. Wer Mais sät, kann sicher sein, einen guten Deckungsbeitrag pro Hektar anzubauen. Die Tierhaltung wird massiv ausgeweitet. Geflügelproduktion wächst noch immer um 10%, Schweine um 7%, wenn wir den letzten 10-Jahres-Zeitraum betrachten. Und vor dem Hintergrund besteht eine weitere Nachfrage, eine immer größer werdende Nachfrage nach Mais. Und daher gilt es, eine tatsächliche Energie- und Ernährungswende hinzubekommen. Und um Monokulturen zu vermeiden, bräuchte es auch nur, und das kann jedes Bundesland erlassen, einen Erlass für eine Fruchtfolge. Wir wünschen uns aber, dass im kommenden Jahr über die europäische Agrarreform das sogenannte Greening eingeführt wird. Und das enthält die Idee für Fruchtfolgen, wenn auch noch nicht streng genug gefasst. Es enthält die Idee, dass Grünland nicht mehr umgebrochen werden darf, sondern dieser tolle Kohlenstoffspeicher, also quasi dieser Klimaschutz in Grünlandform, dass der erhalten bleiben muss. Und es enthält die Idee, dass 7% der Fläche eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes für den Artenschutz bereitgestellt werden sollen. Wir müssen allerdings gemeinsam daran arbeiten, dass es Landwirte sind, die diese Anforderungen erfüllen, aber auch unsere Lebensmittel weiter erzeugen. Denn bei dem rasanten Strukturwandel, dass wir im Jahr über 2000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland verlieren, heißt, auch für den Naturschutz drohen wir, unsere allerbesten Partner zu verlieren, die Bauern.
Wir haben eine ganz große Chance, weil wir sind in der Mitte dieser Gesellschaft angekommen. Die Bürgerinitiative, das ganze große Bündnis hat es geschafft, unser Anliegen wirklich in die Medien zu bringen. Da gebe ich Reinhold Benning natürlich recht. Und wir haben es geschafft, dass auch der normale Nachbar mittlerweile über das Thema Landwirtschaft diskutiert am Gartenzaun. Und wenn ich heute an die Demonstration denke, wo die normalen Samstagseinkäufer in Hannover doch uns allen, glaube ich, sehr positiv, sehr freundlich gestimmt gegenüberstanden. Einige habe ich gesehen, haben sich sogar in den Demonstrationszug eingegliedert. Wir haben jetzt die zwei Wahlen. Wir haben jetzt die Wahlen am 20. Januar in Niedersachsen und haben dann im Herbst irgendwann die Wahlen auf Bundesebene. Wir haben dann wirklich die Chance, auch wirklich etwas zu verändern. Und das müssen wir wirklich allen unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, Verwandten klar machen, dass sich nur etwas ändert, wenn wir politisch auch andere Mehrheiten haben in den Parlamenten. Und es ist uns gelungen, verdammt nochmal, wirklich es in die Gesellschaft zu tragen. Jetzt müssen wir es nur noch in die Parlamente tragen. Die letzten 60 Jahre ist Landwirtschaftspolitik immer nur im kleinen Hinterzimmer oder im stillen Hinterzimmer gemacht worden. Ja, da haben sich Experten zusammengesetzt, nicht nur Experten, sondern Leute, die nur Interesse hatten. Jetzt mischen sich überraschenderweise normale Menschen in Landwirtschaftspolitik ein. Und da haben sich Bürger wirklich im Detail informiert. Ich habe vor 2 Jahren mit meiner eigenen Bürgerinitiative nur gegen Geruch ankämpfen wollen. Und heute sprechen wir über die dritte Welt.
Matthias Preissner von Greenpeace hatte sich auf der Demo speziell zum Schulprojekt Hannover Gen geäußert, das besonders die Agrargentechnik im Biologieunterricht einführen soll. Gentechnikfreies Saatgut, das zur Anpassung an Standortbedingungen nachgebaut werden kann, ist eines der Anliegen von Wir haben es satt. Es gibt noch mehr Bündnisse in Niedersachsen. So zum Beispiel das Bündnis für gentechnikfreie Landwirtschaft in Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Dieses hatte im letzten Jahr zusammen mit Greenpeace Hannover zu einer Pressekonferenz zu Hannover Gen eingeladen. Heribert Wefers, Biologe und Umweltchemiker, erklärte, was in den Schullaboren geschieht und was an Agrargentechnik eigentlich vom Verfahren her dran ist.
Ich möchte auf die Eidgenössische Ethikkommission für Biotechnologie eingehen, die ganz aktuell, also 2012, gesagt hat, dass wir uns bei der Gentechnik, bei der Agro-Gentechnik in einem Zustand des Teilwissens, des unvollständigen Wissens befinden. Gleichzeitig gibt es das Risiko, nicht rückgängig zu machender Schäden. Und unter solchen Voraussetzungen muss das Vorsorgeprinzip greifen. Das heißt, es muss Schutz vor diesem Risiko sichergestellt werden, auch wenn die allerletzten wissenschaftlichen Beweise für den Eintritt eines Schadens noch nicht gelten. Das Vorsorgeprinzip ist Grundlage europäischer Rechtsprechung. Nichts davon findet man bei Hannover Gen.
Sie mir mal kurz erklären, was diese Schüler in diesen Laboren machen, unabhängig jetzt von diesen Materialien, die sind vorgestellt.
Das sind eigentlich grundlegende Versuche zur molekularen Genetik. Also Isolierung von DNA, Schneiden von DNA mit Hilfe von Restriktionsenzymen oder Trennverfahren, Gelelektrophorese oder so. Das sind eigentlich grundlegende Dinge, aber auch ein Transfektionsexperiment, wo also mit Hilfe von Agrobacterium tumefaciens eine Pflanze genetisch verändert wird. Mhm. So, und das sind Experimente, die jetzt nicht so besonders anspruchsvoll sind, aber natürlich zum Thema gehören. Das findet statt in sogenannten S1-Laboren, das heißt, es ist ein bestimmtes Sicherheitsniveau notwendig. Das ist die unterste Stufe eines Sicherheitslabors. Es muss ein kontrollierter Zugang sein.
Zur Finanzierung, da stand auf der Homepage von Hannover Gen, Projektausgaben betragen rund 1 Million Euro, davon waren 3% aus der Wirtschaft. So, und jetzt, wenn es jetzt um die 13 Millionen Euro geht, ist es dann, schiebt die Wirtschaft auch noch ein bisschen Kohle dann rein?
In der Projektskizze steht eindeutig, dass es nur aus Steuergeldern gemacht werden soll und dass nicht aus von der Industrie Gelder angeworben werden soll, um eine Neutralität zu bewahren.
Die 3% vorher?
Die kamen von der KWS.
KWS, New Region, Verband der chemischen Industrie. Genau. Aber man muss eben auch dazu wissen, dass ursprünglich geplant war, dass die Beteiligung der Wirtschaft viel größer sein sollte. Die Rückmeldungen waren wohl so spärlich, dass dem eben nicht entsprochen wurde. Ich habe verschiedene Lehrer interviewt an den Schulen und es hieß halt eben auch so, Mensch, wir haben hier teilweise 20, 30 Jahre alte Labore, das ist halt eigentlich relativ egal. Man hat also auch von Seiten des Ministeriums schon vorgeführt, welche Schulen überhaupt dazu passen könnten, tendenziell von den Schulleitungen her und auch von den Lehrern her, da gibt es ja auch verschiedene Gruppierungen. Dann gab es auch halt eben Lehrerstimmen, die gesagt haben, okay, man kann uns eh nicht aufoktroyieren, was wir letztlich im Unterricht halt eben hier den Kindern kommunizieren, den Schülern kommunizieren. Wir haben ja noch letztendlich immer die Möglichkeit zu steuern. Aber was halt eben besonders maßgeblich war, in kritischer Stimme, das war, dass man halt gesagt hat, es ist besonders bedauerlich, dass wir noch nicht mal Zeit haben, mit den Kindern für eine Stunde in den Wald zu gehen, weil es der Plan nicht zulässt, der normale Lehrplan im Biologieunterricht. Wir aber hier letztlich 2-3 Stunden pro Monat aufoktroyiert bekommen, die wir für Hannover gehen nutzen müssen. Das war eigentlich die Hauptkritik, dass man sagt, man hat noch nicht mal eine Stunde Zeit, mit den Kindern tatsächlich mal einen Baum zu bestimmen, weil die noch nicht mal 5 Pflanzen, 5 Bäume und 5 Gemüsesorten unterscheiden können.
Wie wird die Landwirtschaft eigentlich bei Hannover gehen dargestellt?
Es wird eigentlich kein Überblick über die gesamte landwirtschaftliche Situation gegeben. Es werden bestimmte Probleme herausgegriffen. Ertragssituation kommt immer wieder auf. Schädlingsbefall wird rausgegriffen. Einsatz von Pestiziden wird rausgegriffen. Natürlich durchaus interessante Punkte. Aber die Gesamtentwicklung und die Gesamtsituation, die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft wird nicht betrachtet.
Und es werden halt auch die konventionellen Alternativen nicht genannt. Das gibt es bei der Stärkekartoffel Amflora, haben wir schon gehört. Auch bei dem WT-Mais, das kann man ja durchaus mit ackerbaulichen Methoden behandeln. Das wird zwar erwähnt, aber es wird im gleichen Atemzug auch disqualifiziert.
Wie? In welcher Form?
Dass sich gezeigt hat, dass das nicht funktioniert, wird dort genannt. Stimmt aber ja gar nicht.
Dazu nochmal direkt, ich habe mit mehreren Schülern gesprochen und einige Schüler, die an diesem Unterricht teilgenommen haben, die haben tatsächlich auch gesagt, es war einfach eine gewisse Begeisterung von Seiten der Schüler zu spüren, wie toll und wie ungefährlich das eigentlich ist. Und das ist ja das Entscheidende, was eigentlich rhetorisch darüber kommt, wie ungefährlich das ist und wie toll es eigentlich ist, dass man ein tierisches Gen in eine Pflanze einbauen kann. Das ist das, was vermittelt wurde. Und das ist das, was meiner Meinung nach eher noch als kritisch zu sehen ist. Ja, dass das so als, dass ein Prozess, der eigentlich nicht natürlich ist, hier als natürlich und auch als normal dargestellt wird, dass man sich daran gewöhnt, dass vielleicht wie beim BT-Mais wird ja auch ein tierisches Gift in eine Pflanze eingebaut. Da werden ja Grenzen überschritten. Das fand ich halt besonders bemerkenswert, dass diese Begeisterung auch sich auf die Schüler übertragen hat. Das ist genau das, was man wahrscheinlich dann auch will.
Genau, beziehungsweise dass dann über die Konsequenzen nicht in ausgewogener Art und Weise diskutiert wird.
Genau. Ja.
Ist Ihnen irgendwie bekannt, warum zum Beispiel eine ganze Pflanze patentiert werden konnte? Also Mais ist ja keine Erfindung von Monsanto oder von der KWS Saat AG. Die bauen ja praktisch auf dem auf, was durch Nachbau über weiß ich wie viele Jahre entstanden ist. Aber wegen einer einzigen Manipulation durfte eine ganze Sorte patentiert werden. Haben Sie da irgendwie eine Antwort drauf, wie das begründet wird?
Wie das rechtlich zustande kommt, das würde ich auch gerne wissen. Fakt ist, dass es offensichtlich hinreichende Einflussnahmen gibt, dass es so geht.
Naja, dadurch, dass eine andere Eigenschaft dort eingeführt wird, sagt man, diese Eigenschaft, nämlich dass die Maispflanze BT-Toxine bilden kann in der gesamten Pflanze, die gab es ja vorher nicht. Und das wäre die neue technische Entwicklung und darauf gibt es dann ein Patent oder Patentansprüche.
Ja, auf diese technische Entwicklung oder auf die Pflanze? Ich habe das immer so verstanden, die Sorte als Ganzes ist patentiert.
Auf diese Eigenschaft BT-Toxin, also MON-810, auch das Konstrukt MON-810, was ja die Maiszünsterresistenz ist, darauf gibt es das Patent. Und überall, wo diese Eigenschaft drin ist, diese Pflanzen, dafür gilt dann das Patent. Das kann auch, wenn die KWS dann einen MON-810-Mais macht, mit einer anderen Ursprungssorte, gibt es darauf auch das Patent. Wir kritisieren das, weil wir sagen, Pflanzen sind nicht patentierbar, auch nicht, wenn sie eine gentechnische Veränderung haben, aber darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Es wird höchste Zeit, dass wir jetzt einmal erfahren, wo die Reise der Landwirtschaft und Ernährung eigentlich hingehen soll. Die Beteiligten des Wir-haben-es-satt-Bündnisses könnten darüber Auskünfte geben, aber man kann sich auch den neuen Dokumentarfilm von Marie-Monique Robin ansehen. Einer ihrer Interviewpartner baut genveränderten Mais an. Andere bauen gentechnikfreien Mais an, für den nicht jedes Jahr die vertragliche Verpflichtung besteht, Saatgut neu zu kaufen. Nach der Ausstrahlung von Unser täglich Gift wurde der Autorin in einer Talkrunde gesagt, Ohne diese chemischen Pflanzenschutzmittel ginge es nicht. Eine Landwirtschaft ohne Pestizide würde keine ausreichenden Erträge bringen. Es geht doch, ist das Fazit des Dokumentarfilms Die Zukunft Pflanzen. Wie können wir die Welt ernähren? Es muss gehen, hatte auch der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, gesagt, der die Nachfolge von Jean Ziegler angetreten ist. Die Förderung der Landwirtschaft müsse in Richtung Agrarökologie gehen. Was ist Agrarökologie? Hier ein paar Stichproben aus dem neuen Dokumentarfilm von Marie-Monique Robin. In Mexiko lernte sie das uralte Milpa-System kennen, bei dem Pflanzen kombiniert werden, in dem Fall Mais als Rankhilfe für die Bohnen, die wiederum als Leguminose den Boden mit Stickstoff anreichern können, während der am gleichen Ort gepflanzte Kürbis mit seinen Blättern den Boden vor dem Austrocknen schützt. Die Milpa ist heute gleichzeitig ein Symbol des Widerstandes gegen die Bedingungen des Freihandelsabkommens NAFTA. Sie bietet Insekten ein vielfältiges Nahrungsangebot, sodass sie keine größeren Schäden anrichten. Am Standort wachsende Unkräuter werden an Tiere verfüttert, deren Exkremente wiederum zu Dünger verarbeitet werden können. So schließt sich der Kreislauf, und Kreisläufe sind ein immer wiederkehrendes Merkmal in diesem Dokumentarfilm über eine Landwirtschaft ohne Chemie und ohne Monokultur. Mit dem Wissen aus Mexiko im Gepäck reiste Frau Robin in die USA nach Michigan.
Wer immer nur Mais in Monokultur anbaut, hat natürlich irgendwann mit starkem Schädlingsbefall zu kämpfen und muss viele Pestizide und Herbizide einsetzen. Das ist schlecht für die Umwelt.
Wahrscheinlich hat dieser US-amerikanische Landwirt, der so offen über Schwierigkeiten der industriellen Landwirtschaft spricht, auch noch nichts von der Push-Pull-Methode gehört, die im Dokumentarfilm Zukunft Pflanzen ebenfalls vorgestellt wird. Diese Anbautechnik kommt nicht aus der Biotechnologie, sondern sie wurde von einem Entomologen entwickelt, also einem Insektenforscher, und dies in enger Zusammenarbeit mit lokalen Bauern und Bäuerinnen. Wer Biogemüse anbaut und deshalb auch das Prinzip der guten Pflanzennachbarschaften kennt, wird im folgenden Bericht Vertrautes hören.
Als ich 1993 nach Afrika kam, stellte ich fest, dass die Kleinbauern hier vor allem drei Probleme haben. Den Stängelbohrer, das Unkraut Striga und die mangelnde Fruchtbarkeit des Bodens.
Obwohl wir sehr hart arbeiteten, hatten wir nie genügend zu essen.
Zur Bekämpfung des Stängelbohrers hat das amerikanische Unternehmen Monsanto den berühmten Mon 810 entwickelt. Einen transgenen Mais, der permanent ein Insektizid absondert.
So konnten schließlich die richtigen Pflanzen ausgewählt werden, die nicht nur die Insekten anlocken oder vertreiben und das Wachstum des Striga-Unkrauts eindämmen, sondern auch die Bodenqualität verbessern.
3 Jahre später haben sie das Striga-Unkraut und den Stängelbohrer vollständig beseitigt und verzichten nun vollständig auf Dünger und chemische Pestizide sowie auf den transgenen Mais, den Monsanto in Kenia einzuführen versucht.
Wie können wir die Welt ernähren, ist der Untertitel der DVD dieses Dokumentarfilms. Durch einen Zufall erfuhr ich vom World Food Program, einem Welternährungsprogramm, für die USA erreichbar unter usa.wfp.org. Anders als auf der deutschen Website des Programms stehen auf der amerikanischen Website auch unterstützende Firmen, Corporate Supporters. Die Liste reizt zum Lachen, hält man sich das offiziell verkündete Ziel des WFP vor Augen, den Hunger zu bekämpfen. Da steht auf der Liste zum Beispiel Archer Daniels Midland, Cargill, Dow Chemical, Monsanto, Unilever, da stehen Geldinstitute, die in die Finanzkrise verwickelt sind, wie Goldman Sachs oder die Bank of America. Auch der amerikanische Rüstungskonzern Boeing ist dabei. UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, ist mehrfach im Film Die Zukunft Pflanzen zu sehen. In einem Bericht heißt es, wir werden mit industrieller Landwirtschaft auf großen Flächen weder Hunger noch den Klimawandel beenden. Der Bericht kritisiert unreglementierten Handel, Exportsubventionen und die Biotechnologie. Der Bericht zählt außerdem genau jene Firmen als Krisenmitverursacher auf, die ebenfalls auf der amerikanischen Unterstützerliste des WFP, des Welternährungsprogramms, stehen. Hier eine andere Antwort auf den Hunger. IGRAF und das Agrarforstwirtschaftsprogramm, das nicht nur in Malawi Fuß gefasst hat.
Liebe Brüder und Schwestern, auf den Feldern wächst nichts mehr. Es fällt kein Regen, weil wir zu viele Bäume gefällt haben.
Ich arbeite für das Internationale Forschungsinstitut für Agrarforstwirtschaft, IGRAF. Das sind Glericidia-Samen.
Auf ihrem Feld setzen Mark und Hilda Glericidia-Blätter als Dünger ein. Sie haben diese Bäume rund um ihre Anbaufläche, aber auch zwischen den Mais gepflanzt.
Früher haben wir chemischen Dünger verwendet, doch damit gab es Probleme und der Mais ging bei Trockenheit immer ein.
Soweit zu agrarökologischen Methoden in der Landwirtschaft. Das waren aber noch längst nicht alle. Frau Robin war auch in Deutschland bei der Bauernfamilie Wenz, die von konventionell auf Bio umgestellt hat. Vater und Sohn arbeiten inzwischen pfluglos und mit Gründüngung. Bei Soja setzen sie zur Gründüngung wie auch zum Bodenschutz die Kombination Roggen mit Klee ein. Das amerikanische Rodale-Institut bestätigt aus 30-jähriger Forschung das, was Friedrich Wenz über eine zufriedenstellende Stabilität der Erträge sagte. Bei Trockenheit seien die Ernten im Bioanbau sogar besser. Das ist auch logisch, weil im biologischen Anbau der Boden durch eine Pflanzendecke vor Erosion geschützt wird. Er kann die Feuchtigkeit besser halten, außerdem werden tief- und flachwurzelnde Pflanzen miteinander kombiniert. Eine kurze Anmerkung zur Gründüngung. Top Agrar warnte im Juni 2012 vor Nachbau von Gräsern und Klee. Nachbau bedeutet, Saatgut aus einem Teil der Ernte zu gewinnen und dieses im nächsten Jahr wieder auszusäen. Eine Praxis, ohne die Monsanto, Syngenta, KWS Saat AG oder BASF und andere keine Nutzpflanzen wie beispielsweise Mais, Raps oder Kartoffeln hätten, die im Labor genmanipuliert werden können. Der Film Zukunft Pflanzen – Wie können wir die Welt ernähren? Geht auch auf Freihandel, Welthandelsorganisation und den Internationalen Währungsfonds ein, der als Gegenleistung für Kredite von afrikanischen Ländern, ehemaligen Kolonien also, sogenannte Strukturanpassungsmaßnahmen forderte. Das sind Maßnahmen, die wir genauso in europäischen Ländern beobachten können und die hier aber noch nicht derart drastische Auswirkungen haben. Als Bernadette Ouattara von der INADES-Formation Burkina Faso auf dem hannoverschen Opernplatz beim Wir haben es satt-Protest sprach, sagte sie sinngemäß, dass sie gezwungen seien, die Vorgaben zu erfüllen. Das Beispiel Senegal zeigt aber anscheinend Möglichkeiten, diese Zwänge zu umgehen. Um Absatzmärkte für senegalesische Zwiebelbauern zu schützen, gibt es jedes Jahr zur Hauptsaison ein Zwiebelimportverbot, da es mit Lagerung und Weiterverarbeitung im Senegal genauso wie in Burkina Faso oder anderen afrikanischen Ländern noch schwierig aussieht, haben die Bauern schon ohne Importzwiebeln aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern große Konkurrenz. Diese kleine Marktregulierung der senegalesischen Regierung zeigt dennoch schon große Wirkung. Zum Beispiel auch, dass Pläne aus Not zu emigrieren aufgegeben werden konnten.
Wie hat die Welthandelsorganisation auf diese Entscheidung reagiert? Denn nach den Regeln der WTO könnte man dies als einen Verstoß gegen den freien Handel sehen.
Was die WTO betrifft, ihre Vertreter sind zu einem Gespräch in den Senegal gekommen und sahen keinen Grund zum Einschreiten.
Die Wirkung von Freihandelsabkommen, Exportsubventionen und Geschäftspraktiken großer Konzerne sorgt weltweit für große Probleme, die sich zu sehr ähneln, um sie als individuelles Versagen abzustempeln.
Seit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mussten 3 Millionen Kleinbauern ihre Landwirtschaft aufgeben. Und seither haben jährlich 500.000 Mexikaner illegal die Grenze zu den USA überquert. Andere zogen in die Slums von Mexiko-Stadt, wo sie sich dank der informellen Wirtschaft durchschlagen.
International ist das Zusammenrücken von Erzeugern und Verbrauchern zu beobachten. Sei es am Beispiel in Frankreich bei der AMAP, durch die Takei in Japan oder CSA, Community Supported Agriculture in den USA. Diese gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft, Bauernmärkte oder Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften gibt es auch in Deutschland. Solche regionalen Kooperationen machen lange und teure Handelswege unnötig. Der japanische Ökolandwirt Yoshinori Kaneko, ebenfalls Interviewpartner von Marie-Monique Robin, setzt all dem noch eins drauf. Die Mischung aus Pflanzenresten, menschlichen und tierischen Exkrementen ist Rohstoff für Gasproduktion und seine Landmaschinen treibt er mit gereinigtem Altöl an. Die DVD zu Die Zukunft Pflanzen, wie können wir die Welt ernähren, kann beim Sender Arte auf arte-edition.de bestellt werden. Sie kostet 14,90 Euro. Sie enthält zusätzlich eine Dokumentation zur Situation südamerikanischer Arbeitsmigranten und Migrantinnen in den USA.
Wir müssen außerdem den Status der Bauern aufwerten, denn ohne Nahrungsmittel gäbe es kein Leben. Der Wandel, über den wir hier sprechen, geht weit über Feld und Scheune hinaus. Vielen Dank.
Das gerade eben war Hans Herren, der unter anderem die Ausarbeitung des Weltagrarberichtes von 2008 geleitet hatte. Über 400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, beauftragt von den Vereinten Nationen und der Weltbank, kamen zu Ergebnissen, zu denen auch das Wir haben es satt Bündnis gekommen ist. Das Beispiel mexikanischer Arbeitsmigranten und Migrantinnen führt uns von der Landwirtschaft ein wenig weg hin zur Finanzkrise. Wie vorhin bereits gesagt, ist sogar das Geldinstitut Goldman Sachs am Welternährungsprogramm beteiligt. Auch die Autoren des bei Demokratie Online im letzten Artikel bereits erwähnten Buches »Der größte Raubzug der Geschichte« setzen leider unter anderem auf Spekulationen im Bereich Landwirtschaft. Matthias Weig und Marc Friedrich kommen selbst aus der Finanzbranche. Sie haben Zusammenhänge und Seilschaften zwischen Finanzbranche und Politik nachgezeichnet, unbekannte Namen genannt. Sie haben das babylonische Gewirr etwas näher erklärt. Wir erfahren, wie beispielsweise aus Schulden Wertpapiere werden, durch ganz legale Buchungstricks Verluste zu gewinnen werden und umgekehrt und dass die Bank für einen 10.000-Euro-Kredit nur 200 Euro Eigenkapital plus relativ geringfügige Zinsen bei der EZB aufbringen muss. Die Schuldenberge könnten niemals abgetragen werden, weil ihnen keine real existierenden Leistungen gegenüberstehen könnten, die Wirtschaft wird nie exponentiell mitwachsen können. Geld, so betonen die Autoren immer wieder, wird aus dem Nichts geschaffen. Übrigens, das US-amerikanische Federal Reserve System als ein Akteur der Finanzkrise ist in den Händen privater Anteilseigner. Josef Ackermann hat von Frau Merkel im Kanzleramt auf Steuerzahlerkosten eine Party spendiert bekommen und so weiter und so weiter. Aus all dem könnte man schließen, dass auch für Länder wie Burkina Faso ihre Schulden mitsamt der durch den IWF aufgesetzten Strukturanpassungsmaßnahmen null und nichtig sind. Das Buch wurde jetzt mehrmals bei Demokratie Online empfohlen, das hat aber lediglich mit den darin enthaltenen Informationen zu tun. Diese können zum Teil in Interviews im Internet nachgelesen werden. Auch bei Wir haben es satt ist es ein Anliegen, unsere Ernährungsgrundlagen vor Spekulationen zu schützen. Damit wären wir am Schluss der Sendung und noch einmal beim Demonstrieren. Dieses Mal vor dem Hannoverschen Landtag am 8. Januar.
Ich habe gehört, wir sollen über 300 Menschen sein. Ich finde, das ist ein Ernstes, ein Applaus wert. Schön, dass ihr da seid. Heute hat das Niedersächsische Agrarbündnis vielfältig, fair und bäuerlich und das Demonstrationsbündnis zu dieser gemeinsamen Aktion hier vom Niedersächsischen Landtag auf. Wir haben gesagt, dass wir wiederkommen. Und wir werden jetzt die agrarpolitischen Baustellen in Niedersachsen auf dieser Karte anzeigen. Dazu kommen einzelne Delegierte aus den Organisationen oder Betroffene aus den Regionen und die werden kurz was zu ihrem agrarpolitischen Brennpunkt sagen.
Wir vom Landesnetzwerk Niedersachsen bauen unsere Stadt Agrarvertrieb. Wir sind die Bürgerbewegung. Wir sind ehrenamtlich tätig in 120 Initiativen, Verbänden, Organisationen. 250.000 Menschen und mehr stehen hinter uns. Und da kann Herr Lindemann nicht mehr sagen, wir sind eine kleine Minderheit, die nicht zu beachten ist. Er wird sich noch umgucken am 20. Januar. Wir Bürgerinitiativen gegen Massentierhaltung, wir fordern Schutz unserer Gesundheit. Wir möchten keine Keime aus den Ställen haben. Wir möchten keine Nitrateintragungen in das Grundwasser haben. Wir möchten einen Stopp der Qualzucht haben in den Ställen. Und letztendlich wollen wir eine bäuerliche Landwirtschaft und wir wollen keine Agrarindustrie in Niedersachsen mehr. Stopp, wir haben es satt und wir werden am 19. in Berlin ganz massiv dafür eintreten.
Gernot von Westen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Höfe sterben. In der Folge sterben Dörfer, Landschaften, Tier- und Pflanzenarten. Es ist meist kein natürlicher Tod, sondern er wird bewusst herbeigeführt. Nicht zuletzt, indem Politik auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene die Weichen stellt in diese Richtung. Unser Land braucht Bauernhöfe statt Agrarindustrie.
Tilman Uhlenhaus vom Agrarbündnis Niedersachsen, vielfältig, fair und bäuerlich und vom BUND Niedersachsen.
Das Wasser, was heute von oben fällt, das haben wir auch im Boden und das ist besonders gefährlich in Niedersachsen. Mittlerweile über 60% der Landesfläche hat schlechtes Grundwasser darunter. Das hat nicht nur was mit Massentierhaltung zu tun, sondern auch intensiver Kunstdüngereingaben und Gärreste-Düngung. Das ist ein Problem, was wir seit über 40 Jahren kennen. Und es passiert einfach keine Änderung, das geht so nicht weiter.
Jürgen Hickel vom NABU
Bei uns im Landkreis Rotenburg sieht es dramatisch aus. Der Mais ist flächendeckend. Die Fruchtfolge ist Mais auf Mais auf Mais. Und inzwischen sind fast 2/3 der Ackerflächen mit Mais bestellt. Die Folgen sind bekannt. Die Artenvielfalt stirbt. Die Äcker sind dürrebenährt belastet. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist gleich null. Die Äcker sind kaum noch zu bezahlen für Landwirte, die etwas anderes machen als Mais. Und die Maisbauern pflügen auch gleichzeitig noch die Wegeseitenränder und die Gewässerrandstreifen mit um. Jetzt wollen sie an die Moore heran mit den bekannten Folgen für den Klimaschutz. Es muss Schluss sein damit. Wir fordern eine andere Agrarpolitik und wir fordern Stopp des Maisanbaus im Landkreis Rotenburg und in Niedersachsen und bundesweit. Vielen Dank. Ja.
Johanna Löse-Hart hier, Bundesverband Deutscher Wildviehhalter, Johanna Rosenburg. Dumpingpreise vernichten unwiederherstellbar unsere bäuerlichen Höfe. Dumpingpreise führen zur politisch geförderten Industrialisierung der Landwirtschaft. Sie führen zu einer Lebensmittelproduktion in den Händen einiger weniger global operierender Konzerne mit den bekannten Auswirkungen, die da sind. Tierfall, Lohndumping, Landgrabbing weltweit, grüne Gentechnik, Monokulturen, Umweltzerstörung. Also zur Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur weltweit. Und letztendlich zur Diktatur des Kapitals.
Philipp Rentner von der Jugendarbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Ich komme aus der Nähe von Einbeck. In Einbeck, da sitzt die KBS Berger AG. Die KBS ist weltweit das viertgrößte Saatgutunternehmen und Weltmarktführer bei gentechnisch-veränderten Zuckerrüben. Die KBS macht immer wieder auf sich aufmerksam durch Freisetzungsversuche mit GVOs, durch Verunreinigungsskandale von konventionellem und ökologischem Saatgut und durch die Kooperation mit anderen Gentechnik-Multis. Sie tut dies trotz der Tatsache, dass die Ab- und Gentechnik innerhalb der letzten 15 Jahre keinerlei Erfolge vorzuweisen hat, außer dass sie einen Haufen an Forschungsgeldern verschlungen hat. Immer wieder tauchen Studien auf, die die Sicherheit der Agrogentechnik in puncto Gesundheitsgefahren bezweifeln lassen. Das Allerschlimmste ist aber, dass wir massenhaft gute ackerbauliche und pflanzenbauliche Alternativen zur Agrogentechnik haben und diese Technologie nicht im geringsten brauchen. Die einzigen, die an der Gentechnik profitieren und fördern, sind die großen multinationalen Konzerne und das auf Kosten von Bauern und Bürgern. Deshalb fordern wir Stopp der Agrogentechnik in Einbeck, in Niedersachsen, in Deutschland, Europa und letztlich auch weltweit.
Katrin Beckedorf vom Verband für Entwicklungspolitik Niedersachsen.
Brake Unterwieser im Norden von Niedersachsen steht für massiven Futtermittelimport aus Lateinamerika und deswegen auch für die tägliche Vertreibung von Kleinbauern dort. Und nur weil wir so viel Futtermittel haben, können wir auch so viel Fleisch produzieren. Und deswegen steht Brake Unterwieser auch für den Export von Flügeln, Beinen und Resten von Hühnern nach Westafrika, wo wir damit wiederum die Märkte zerstören.
Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Wir haben am 10. November gesagt, wir werden den Druck aufrechterhalten. Wenn jetzt Vertreter und Vertreterinnen der Agrarindustrie, der Spitze des Landvolkverbandes oder die Streikbügelhalter von Politik und Wissenschaft sich das angucken, dann werden sie sagen, das ist ja Ideologie. Das sind ja die von gestern. Das sind die, die noch nicht die Zeichen der Zeit verstanden haben. Man muss doch den globalen Markt sehen. Und all diese Sprüche. Wir kennen diese Sprüche. Aber soll es denn so weitergehen? Nein! Ich habe gerade noch auf der Hinfahrt in dem Zentralorgan des Landvolkverbandes in Land und Forst gelesen, dass Professor Isermeier aus Braunschweig, der Ratgeber aller Landesregierungen und auch der Bundesregierung, gesagt hat, das Wachsen oder Weichen in der Landwirtschaft, das muss weitergehen. Seit 2000 haben 60.000 Höfe die Hoftür zugemacht. Über 30.000 Arbeitskräfte sind raus aus aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Das ist ein Skandal und ist ein Armutszeugnis. Möglicherweise sind Bürger und Bauern längst viel weiter als die Isermeyers dieser Welt. Die Bürgerinitiativen stellen sich nicht nur gegen Megastallanlagen, sondern sie haben auch begriffen, wie wichtig es ist, für tiergerechte Haltung einzustehen. Sie haben begriffen, dass dafür die Bauern auch vernünftig entlohnt werden. Da sind sie längst weiter als die Isermeyers. B&D und NABU haben doch hier auch vorgetragen. Sie haben das Grundwasserproblem genannt. Sie wissen, dass dieses Grundwasserproblem nur durch eine umweltschonende Landbewirtschaftung in den Griff zu bekommen ist. Die Gentechnik-Kritiker, sie kritisieren nicht nur die Risikotechnologie, sondern sie sagen, wenn Niedersachsen Kartoffelland Nummer 1 ist, dann doch nur Kartoffelland Nummer 1 durch gesunde erzeugte Knollen und nicht durch Risikoware von BASF mit ihren Fortuna-Pommes, die sie uns jetzt aufdrücken wollen als Gentechnik-Kartoffeln. Das wollen wir nicht. Wir haben Agrarindustrie satt. Und Carla Prötzl als Jungbäuerin aus Helmstedt und Frank Buchholz von Slow Food in Hannover werden enthüllen die neue agrarpolitische Landkarte in Niedersachsen. Und diese Landkarte, sie ist nicht einfach nur ein Symbol für eine neue, faire Agrarpolitik in Niedersachsen. Sie ist ein Auftrag an alle 136 neuen Abgeordneten, die hier einziehen werden in den Landtag. Wir fordern eine neue Partnerschaft zwischen Stadt und Land. Wir fordern einen Generationsvertrag von Stadt und Land, der in allen Landkreisen öffentlich diskutiert wird, zum Wohle der Menschen in den ländlichen Räumen und in den Städten, zum Wohle der Tiere.
Für die Menschen, die hinten stehen, möchte ich einmal kurz unsere Forderungen vorlesen. Bürger und Bauern Hand in Hand für eine neue, faire Agrarpolitik in Niedersachsen. Und unsere Forderungen lauten: artgerechte Tierhaltung, faire Preise und faire Maßregeln, Mindesteinkommen, damit sich alle faire Lebensmittel leisten können, gentechnikfreie Saatgut- und Lebensmittelerzeugung, Vielfalt statt Monokulturen, bäuerliche und ökologische EU-Agrarreform, Klima- und umweltverträgliche Landwirtschaft, soziale Arbeitsbedingungen in der Ernährungsbranche, Stärkung des Ökolandbaus und Solidarität mit den Kleinbauern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Deshalb wird die neue agrarpolitische Landkarte von einer jungen Bäuerin, von Carla Prötzl, von der jungen AWL, und einem Bürger, nämlich Frank Buchholz von Slow Food Hannover, hier gehalten. Gebt euch mal die Hand. Bürger und Bauern Hand in Hand für eine neue, faire Agrarpolitik in Niedersachsen.
Das war der symbolische Anschlag.
Kirchenglockenläuten dazu.
Ja. Ich bin Jungbäuerin aus dem Braunschweiger Land und ich will in den Betrieb einsteigen. Dafür brauchen klare Signale von der Agrarpolitik oder niedersächsischen Politik, dass es noch weitergeführt werden kann. Dass wenn nicht wachsen muss, das sind die Dinge auf Kosten meiner Nachbarn und dass ich auch gewisse Umweltmaßnahmen vornehmen kann, die einfach für alle nützlich sind. Des Weiteren brauche ich den Verbraucher, der bereit ist, für meine Produkte zu bezahlen und der auch bereit ist, diese Produkte entsprechend wertzuschätzen. Artgerechte Tierhaltung, Fruchtfolge, die vielfältig ist, heimische Leguminosenanbau, sowohl für den Verzehr als auch für die Fütterung. Und das geht nur darüber, dass Produkte wertgeschätzt werden, regional eingekauft werden, wo sie eben auch erzeugt werden. Danke.
Ein Bauer, der auf dem Feld arbeitet, bin ich nicht. Aber ich esse und trinke jeden Tag. Und ich stehe hier für Slow Food. Wir wünschen uns Lebensmittel, die wir genussvoll essen können. Weil sie gut sind, weil sie sauber und verantwortungsbewusst erzeugt wurden und weil sie fair bezahlt werden. Das geht nur, wenn Bauern und Bürger gemeinsam eine bessere Landwirtschaft machen können. Denn so, wie jeder
Bauer.